Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Ab Vers 10 wird uns gesagt, wie ein Leben aussieht, das dem Herrn wohlgefällig ist. Ein Leben, das seiner würdig ist. Ein solches Leben hat nach Paulus in diesem Text vier Eigenschaften, vier Kennzeichen. Es trägt Frucht in jedem guten Werk. Zweitens, man wächst in der Erkenntnis Gottes. Man lernt Gott besser kennen. Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Alle Theologie ist eigentlich Theologie des Gottes, der Gottesperson. Alles, was an Heilsgeschichte da ist, erwächst aus der Person Gottes, aus dem Wesen Gottes. Wenn wir ihn kennen, dann sind wir informiert auch für ein praktisches Leben für Gott. Dazu braucht es aber Kraft. Diese Kraft ist uns eigentlich schon geschenkt durch den Einzug unseres Herrn, Jesus Christus, der in uns wohnt. Er ist die Kraft Gottes, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Dennoch ist es notwendig, dass wir in Verbindung bleiben mit dem Weinstock als Reben und dass keine Unterbrechung dieser Beziehung, dieser Verbindung da ist, sodass wir als Reben gekräftigt werden können vom Weinstock her. Ein Leben, das dem Herrn wohlgefällig ist, ist stark, ist ein Leben, das von Kraft gekennzeichnet ist. Diese Kraft ist nicht immer eine Kraft, die wir spüren oder fühlen oder wahrnehmen, aber sie ist da. Es ist möglich für einen Christen, den Willen Gottes zu tun. Das ist gute Nachricht. Das ist etwas, das wir kennen gegenüber dem Nichtchristen, der das nicht kennt. Er ist nicht imstande, sagt Paulus, Gott wohl zu gefallen. Aber wir können in der Versuchung, in der Prüfung obsiegen. Es ist die Kraft da zu aller Ausdauer und Langmut, und zwar mit Freude. Und dann kommt die vierte Eigenschaft eines Lebens, das Gott wohlgefällig ist, Vers 12, und dem Vater dankt. Die steht eigentlich in der Partizipform, das heißt dankend. Mit anderen Worten, während das andere da ist, soll stets gedankt werden. Alles in unserem Leben muss von Dank begleitet sein. Der Dank ist etwas, das unser ganzes Leben durchzieht, Tag für Tag, von morgens bis abends. Wenn die Engel unsere Vorbilder sind in der Anbetung, dann haben wir ein großes Vorbild. Denn Tag und Nacht, ohne zu schweigen, ohne aufzuhören, preisen sie Gott den Vater. Und wenn sie nicht wissen, was zu tun, dann fangen sie an, Gott zu preisen. Ein Christ darf nie arbeitslos sein. Er hat immer etwas zu tun. Und wenn sie Langeweile haben, dann ist das ihre Schuld. Sie haben genug zu tun. Jede Minute darf ausgekauft werden. Wenn sie auf den Bus warten, können sie Gott preisen. Wenn sie irgendwo Schlange stehen, können sie Gott preisen. Jede Minute auskaufen. Und dem Vater dankt. Welchem Vater? Dem Vater Jesu Christi, der unser Vater geworden ist. Das hatte er schon gesagt. Hier erzählt er uns, was dieser Vater für uns getan hat. Aber merken wir uns, Paulus formuliert das nicht so, dass er sagt, wir danken Gott dafür, dass er uns tauglich machte, dafür, dass er uns rettete, sondern dankend dem Vater, der uns rettete. Das ist ein Unterschied. Wenn wir Gott preisen, wo fällt unser Auge hin? Wo geht das? Was sehen wir? Sehen wir die Gaben Gottes und danken dafür? Das dürfen wir. Aber hier steht's anders. Hier ist das Auge auf den Vater gerichtet, der dieses für uns getan hat. Aber wichtig ist letztlich nicht, was er getan hat, sondern er, der es tut. Interessante Formulierung. Wir danken dafür, dass er uns tauglich machte, aber Gott selbst als Person ist uns wichtig. Er steht hier im Mittelpunkt. Im ganzen Text bis Vers 23 ist es der Vater, dem wir für alles, was dort aufgezeichnet ist, zu danken haben. Der uns tauglich machte, das ist das Erste. Darüber sprachen wir gestern Abend schon. Zweitens, Vers 13, der uns entzog. Vielleicht steht bei Ihnen rettete. Nicht? Errettete. Ja. Ab und zu. Zeigt es sich, dass die Übersetzer immer noch im alten Deutschen stecken geblieben sind. Er rettet ist nicht falsch, nur heute sagt niemand das. Ne? Man sagt einfach rettet. Vielleicht in Schwaben, wo das noch in der Mundart so drin ist. Ja? Es gibt ja manches aus dem früheren Deutsch, das in Mundarten immer noch da ist, vorhanden. Ich weiß nicht, kann sein. Aber hier steht nicht das Wort für retten. Man kann das so übersetzen. Aber wir denken hier vielleicht denkt Paulus an den Auszug aus Ägypten, als man das Passa feierte. Gott hat Israel aus Ägypten gezogen, herausgezogen, herausgeholt. Das ist der Gedanke hier. Der uns herauszog oder der regierenden Macht der Finsternis entzog. Seine Hand war stärker als die greifende Hand Satans und er hat uns rausgezogen. Jener Macht entzogen, aber es ist eine regierende Macht. Wir waren unter der Regierung Satans, so sagt er es auch in dem Parallelschreiben an die ephesischen Christen, Kapitel 2. Wir waren früher Kinder des Zorns von Natur, wandelten nach dem Fürsten, der in dieser Welt ist. Nach Kapitel 6 im Epheserbrief ist er der Fürst der Finsternis. Alle Sünde ist dunkel. 1. Johannes 1. Wir sollten im Licht wandeln. Aber wenn wir nicht im Licht wandeln, sündigen wir und dann ist es dunkel um uns her. Und jetzt sollen wir uns nicht täuschen. Alles Dunkle ist Gebiet Satans. Nicht, dass jedes Mal, wenn wir sündigen, wir dann unmittelbar einer Versuchung nach Satans anheimgefallen sind. Wir haben genug Klebstoff oder Entschuldigung, wir haben genug Versuchungsfläche in uns selbst. Wir haben, Jakobus sagt, wir werden versucht von uns selbst her. Wir sind gefallene Menschen und die Versuchlichkeit steckt in uns. Wir werden also von innen und von außen versucht. Aber dennoch, wenn wir in der Finsternis wandeln, tun wir den Willen Satans und er ist in diesem Bereich der Fürst, der König. Grundsätzlich aber sind wir diesem Bereich dieser Regierung entzogen worden. Drittens, der Vater hat uns versetzt, transferiert, wir sind umgezogen und der Vater hat den Umzug herbeigeführt. Er hat uns versetzt in einen anderen Bereich, in ein anderes Reich. Aber im Grundtext steht Königreich. Das heißt, es ist ein Gebiet, das einen König hat. Er versetzte uns in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Die Bibel sagt uns, wenn wir gerettet werden, kommen wir in ein Königreich. Es gibt einen Streit unter Theologen um diesen Begriff Königreich. Er wird sehr verschieden aufgefasst und dann besprochen. Einige sagen heute, wir sind im Königreich, das heißt, wir sind im Land der Wunder. Im Königreich Jesu zu leben heißt, die Zeichen und Wunder zu tun, die Jesus damals tat, als er sagte, ich bin gekommen, das Königreich des Himmels aufzurichten, die Macht über Satan. Nun, wir sind im Königreich von Jesus Christus, dazu kam er, aber das heißt nicht, dass wir alle dann immer dasselbe tun, was Jesus damals tat. Die Schrift sagt das nicht so. Andere sagen, das Königreich ist etwas ganz Zukünftiges. Wenn Jesus wiederkommt, wird er das Königreich aufrichten. Das stimmt, dass er ein Königreich aufrichten wird, aber seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist, hat er begonnen zu herrschen. Und jeder von uns, der sich von ihm rufen lässt, kommt unter seine Herrschaft. Und die Gemeinde ist jetzt schon sein Königreich. Sie ist nicht das ganze Königreich, über das Jesus einmal herrschen wird, aber sie ist jetzt sein Königreich. Gott ist König über die ganze Welt, aber die Gemeinde ist im speziellen Sinne sein Reich. Paulus sagt, es ist das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Was heißt Sohn? Sohn heißt, dass Gott sein Vater war und dass er genau das ist im Wesen, was sein Vater ist, nämlich auch Gott. Das heißt, als Mensch, Sohn heißt, dass er Gott in Menschengestalt war. Die zwei Titel unseres Herrn, Menschensohn und Gottessohn, besagen dasselbe. Nur haben sie eine andere Perspektive. Der Begriff Gottessohn besagt, dass Gott, als Jesus in die Welt kam, sein zeugender Vater war. Der Begriff Menschensohn sagt, dass Maria seine Mutter war und die war ein Mensch. Aber beide besagen dasselbe, dass diese Person Gott und Mensch zu gleicher Zeit war. Und das wurde er, als er in Bethlehem geboren wurde, beziehungsweise als er gezeugt wurde. Das heißt, Paulus legt Wert darauf, dass unser König der verheißene König des Alten Testamentes ist, der hier sein Reich aufrichten sollte. Und das beginnt seit Pfingsten, seit der Heilige Geist kommt. Jetzt ist das Königreich da. Als Jesus den Heiligen Geist den Jüngern versprach, in Apostelgeschichte 1, stießen sie sofort auf diesen Gedanken. Wir sind nicht gewohnt, so zu denken in Bezug auf den Heiligen Geist. Aber für die Jünger war das nichts Neues, denn im Alten Testament war die Verheißung des Heiligen Geistes gekoppelt mit der Herrschaft des Königs. Das haben die wohl gewusst. Jesaja 32, es wird der König herrschen in Gerechtigkeit. Aber bevor das kommt, wird ein schwerer Abfall kommen. Bis ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Wann? Wann der König zu herrschen hat. Und als Jesus dann diesen Geist versprach, dass er ausgegossen werden sollte, haben die Jünger sofort getippt. Wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Und Jesus ahnte schon was, wusste schon, woran sie dachte. Und er, ohne dass er jetzt, er hatte jetzt nicht die Zeit, wollte jetzt nicht alles über das Königreich jetzt klären. Er wusste, dass es verschiedene Phasen dieses Königreiches geben würde in der Heilsgeschichte. Und er sagte nur, was dieses Königreich betrifft, gehört es oder ist es Sache des Vaters, die Zeiten und die Zeitpunkte zu bestimmen. Aber ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also jetzt war nicht groß Theologie dran oder ein großer Unterricht über Königreich. Jetzt war die Erinnerung an den Auftrag und dass der Heilige Geist sie in diesem Auftrag führen würde und stärken würde. Dieser Sohn ist heute König in diesem Reich und er ist Gott als Mensch in die Welt gekommen, aber wieder gen Himmel gefahren und er als Gottmensch regiert heute zur Rechten des Vaters. Und er ist der Sohn der Liebe Gottes. Aus Liebe hatte Gott ihn gesandt und der Sohn stellt die Liebe des Vaters dar. Und wenn wir es mit dem Sohn zu tun haben, dann haben wir es mit einem liebenden König zu tun, der einen liebenden Vater hat. Er zeigt uns, dass Gott der Vater uns wirklich geliebt hat. Das ist das Reich, in dem wir Bürger sein dürfen. Jetzt wird aber weiter etwas über diesen König gesagt. Es wird gesagt, was er für uns getan hat, das heißt, Paulus macht aufmerksam auf ein besonderes Privileg, das wir durch diesen liebenden König haben. Vers 14. In welchem wir die Erlösung haben, den Freikauf durch sein Blut, die Erlassung der Sünden. Da wird die Erlösung besprochen, die wir durch diesen Sohn der Liebe haben. Die Erlösung ist im Grunde ein Freikauf. Das Wort bedeutet freikaufen. Und da werden wir daran erinnert, dass Jesus in seiner Liebe zu uns sein Leben und sein Blut für uns gab als Kaufpreis, damit wir erlöst werden konnten. Wir sind erlöst durch sein Blut, sagt Paulus. Das ist der Kaufpreis, nichts Geringeres. Der teuerste Preis, der je gezahlt werden konnte. Was bringt uns diese Erlösung? Sie bringt uns die Erlassung sämtlicher Sünden. Und wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Sündenvergebung, dann klammern Sie sich an diesen Vers. Und wissen Sie, dass alle Ihre Sünden durch Jesu Blut bereits getilgt sind. Das können Sie täglich in Anspruch nehmen. Ein Privileg, das ein Unbekehrter nicht hat. Nach einem Tag der Sünde legt er sich schlafend und vielleicht betet er noch das Vaterunser, aber Gott erhört das Gebet nicht. Vergib uns unsere Schuld. Weil diese Vergebung nur über Jesus zu haben ist und geht er an Jesus vorbei, erhört Gott dieses Gebet gar nicht. Aber wir, die wir zu Jesus gekommen sind, empfangen Erhörung und wir haben die Erlassung unserer Sünden. Vergebung heißt im Grundtext Erlassung. Sie sind uns erlassen worden. Gott hat sie uns geschenkt. Jetzt wird etwas über den Erlöser gesagt. In Vers 14 wird die Erlösung besprochen. In den Versen 15 und weiter der Erlöser. Jetzt werden hinweisende Pronomina gebraucht oder ein Artikel wird gebraucht als hinweisendes Pronomen. Der, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Wer ist der Erlöser? Der Erlöser ist der Sohn. Gottes Sohn, Menschensohn. Und als solcher ist er das genaue Ebenbild von Gott dem Vater. Wieder eine Erinnerung daran, dass Gott in Menschengestalt unsere Erlösung herbeigeführt hat. Aber hier ist eine Erinnerung noch an etwas anderes. In Römer Kapitel 3 heißt es in Vers 23, glaube ich, sie sind allzumal Sünder, Vers 23, und Luther übersetzt ermangeln des Ruhmes. Ruhm ist eigentlich nicht ganz richtig. Dort steht das Wort für Herrlichkeit. Das heißt, wir kommen nicht ran an das Maß oder an ein Maß der Herrlichkeit. Das heißt, wir waren im Bilde Gottes geschaffen als herrliche Wesen. Und dieses Maß an Herrlichkeit, das wir als Ebenbilder Gottes hatten, haben wir verloren. Wir sind Sünder geworden. Und wir treffen es jetzt nicht. Das griechische Wort für Sünde heißt, wir treffen es nicht. Wir schießen daneben, treffen daneben. Wir kommen nicht ran an dieses Maß, das Gott uns zugedacht hatte. Und wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit ihm in seiner Herrlichkeit, dann müssen wir dieses Maß haben. Wir müssen vollkommen sein, nicht relativ. Wir müssen absolut sündlos heilig sein, herrlich in den Augen Gottes. Nichts Geringeres qualifizieren. Nichts anderes kommt durch die Toren des Himmels. Nur absolut Sündlose. Deshalb sagt die Schrift, wenn man an einem Punkt sündigt, hat man schon verfehlt. Wie viele Seitensprünge braucht es, um eine Ehe zu brechen? Nur einen. Dann ist die Ehe gebrochen. Wenn das kontinuierlich weiter geschieht, wird es nur bestätigt. Aber der Riss ist da. Eva hat einmal vom Baum genommen, als Gott sagte Nein. Einmal. Und das hat alles, was bei seither an Sünde da ist, an Krieg, ausgelöst. Alles. Eine Sünde genügt, um die Gemeinschaft mit einem heiligen Gott zu durchschneiden. Wenn diese Beziehung wiederhergestellt werden soll, muss die ganze Kluft überbrückt werden, bis zur letzten Sünde. Wir sind nicht Ebenbilder Gottes. Und unsere Sündhaftigkeit ist die Erinnerung daran, dass wir nicht Ebenbilder Gottes sind, so wie wir es sein sollten. Aber um in den Himmel zu kommen, um in die Herrlichkeit zu kommen, müssen wir genaue Ebenbilder Gottes sein. Was hat Gott getan? Er hat ein neues Ebenbild, soll ich sagen, geschaffen? In einem gewissen Sinne ja. Im Hebräerbrief wird das Wort gemacht gebraucht von Jesus. In dem Sinne, dass Gott ihm einen Leib gab. Er selbst wurde nie geschaffen, auch nicht in der Ewigkeit, auch nicht in der Ewigkeit geboren. Jesus ist nie geworden als Gott. Er war immer genau das, was er war. Aber er wurde als Mensch geboren und wurde dann als Mensch ein genaues Ebenstück von Gott. Der Hebräerschreiber spricht davon. Das genaue Gegenstück von Gott, das genaue Gegenüber, absolut so wie Gott in Menschengestalt, sodass er zu Philippus sagen kann, Philippus, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. So sieht der Vater aus. So freundlich, wie ich freundlich bin, so heilig, wie ich heilig bin, so liebevoll, wie ich bin, so barmherzig, genau so ist der Vater. Siehst du mich, dann siehst du den Vater. Hörst du mich, dann hörst du den Vater. Und Paulus sagt, einen solchen bedurfte es, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden konnten. Damit wir wieder Ebenbilder Gottes würden. Wenn in Kapitel 3 des Römerbriefes gesagt wird, wir kommen nicht ran an die Herrlichkeit Gottes, dann heißt es aber in Römer 8, dass Gott dafür gesorgt hat, dass wir wieder verherrlicht sind. Die er im Voraus erkannte, hat er zu seinen Söhnen gemacht, seinen Kindern. Die hat er verherrlicht, nicht die wird er verherrlichen. Die hat er verherrlicht. Warum? Wie? In der Wiedergeburt werden wir wieder Kinder Gottes. Und im Wesen sind wir herrlich. Wir dürfen wachsen. Und was in uns ist, darf zum Ausdruck kommen. Aber wenn Jesus in uns ist, ist er unsere Gerechtigkeit. Und dann sind wir heute absolut sündlos in den Augen Gottes. Gott trägt eine Brille, wer uns ansieht. Und die heißt Jesus. Und das ist eine gute Brille. Wir sind in Jesus Christus absolut gerecht heilig, sodass ich heute sterben könnte und ich qualifiziere für den Himmel. Nicht, weil ich in meinem Wesen sündlos bin. Paulus sagt, in mir selbst wohnt nichts Gutes. Aber Kraft meiner Verbindung mit Jesus Christus, der absolut heilig und gerecht ist, erfülle ich die Voraussetzungen, die Forderungen Gottes, sodass ich jetzt qualifiziere für den Einzug in seine Herrlichkeit, in seine Gemeinschaft. Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus war sichtbar, Gott ist unsichtbar. Als Jesus in die Welt kam, um uns zu erlösen und durch sein Blut zu erkaufen, war er das erforderte Ebenbild, sodass wir seine Brüder werden. Römer 8, Vers 28 bis 30. Sodass wir, erst der Erstgeborene, wir sind aber in seiner Brudergemeinschaft. Als Ebenbild ist er Erstgeborener. Schade, dass manche Ausleger diese Verbindung verloren haben, beziehungsweise nicht erkannt haben. Mit dem Begriff Erstgeborene aller Schöpfung denken sie an die Erschaffung der Welt. Aber Paulus ist noch lange nicht da. Ich sollte nicht lange sagen, bald, ja. Aber jetzt nicht in Vers 15. In Vers 16 ist er dort, aber nicht in Vers 15. Erstgeborene aller Schöpfung ist dasselbe Wort, Erstgeborene ist hier dasselbe Wort, das wir in Vers 18 haben. Und es ist kein Grund anzunehmen, dass es eine andere Bedeutung hat. Und auch in der Heiligen Schrift, für die, die vielleicht mit diesem Begriff einmal gearbeitet haben, in der Heiligen Schrift ist der Begriff Erstgeborene bedeutet genau das, was es im Deutschen heißt. Erstgeboren, das heißt der Erste unter einer Zahl von Kindern. Theologen bemühen sich immer wieder, dieses irgendwie so abstrakt und im übertragenen Sinn hinzustellen. Und es ist nicht schriftliche Basis dafür. Das tun sie von sich aus, um zu versuchen, diesen Text zu erklären. Und sie denken immer an Jesus als den Schöpfer. Aber Paulus denkt nichts hier an den Schöpfer in Vers 15. Er denkt an den Erlöser und er identifiziert diesen Erlöser. Und er sagt, dieser, der in Bethlehem als Ebenbild Gottes geboren wurde, der ist, lesen Sie Vers 18, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten. Und wenn Sie nebenbei aufschlagen wollen, Offenbarung 1, ich werde es nicht tun, aber das können Sie tun, wenn Sie nachkontrollieren wollen. Dort ist dieser Begriff, dieser Ausdruck auch, Erstgeborener von den Toten, etwa Vers 5 vielleicht. Ja. Wir verstehen Auferstehung nicht als eine Geburt, aber in der Schrift kann man die Auferstehung mit einer Geburt vergleichen. Jesus ist zweimal geboren worden, leiblich. Das erste Mal als Ebenbild in Bethlehem. Das zweite Mal als Erstgeborene, als er auferstand. Sie müssen nicht irdisches Glück haben, Wohlempfinden, körperliches Wohlempfinden haben, um keinen Mangel zu haben. Das muss klar sein. Denn wenn das Auge in die falsche Richtung guckt, dann ist keine Heil dort. Nur bei Jesus, wenn das Auge auf Jesus gerichtet ist, wird die Luft klar und alles fällt in richtige Perspektive. Und dann kann ich aufatmen, trotz dessen, dass das Irdische nicht geregelt sein mag. Es muss einmal grundsätzlich klar sein, dass mein Vertrauen, meine Erwartung in Jesus Christus gestellt ist. Und meine Liebe ihm gilt. Diese Fragen, die so selbstverständlich zu sein scheinen, sind bei vielen Christen noch lange nicht geklärt. Wo ist meine Liebe? Wo ist mein Vertrauen? Von woher erwarte ich mein Heil? Sie trägt Frucht, wenn die Gnade Gottes anerkannt, in Wahrheit, im Raum der Wahrheit anerkannt wird und wir nicht allerlei anderes noch hinzufügen zum Evangelium. Weiter. Ich habe hier eine Uhr, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Ich schaue immer drauf, aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Wie? Um halb fing ich an. Danke. Wir gehen weiter. So wie ihr auch lerntet von Epaphras. Wenn Sie eine neuere Übersetzung haben, dann steht wahrscheinlich das kleine Wörtchen auch nicht da. Schade. Ich bin der Meinung, es gehört dahin. Irgendwie scheint mir, ist es gestrichen worden. Aus welchem Grund immer noch. Das heißt, man ist immer der Meinung, der Epaphras sei der, der in Kolosse das Evangelium zuerst verkündet hatte. Vielleicht, das wissen wir nicht. Mir scheint, dass es nicht der Fall sein muss, sondern das, was Paulus hier sagt, und das scheint mit dem ganzen Zusammenhang auch besser, ein besseres Gefüge zu geben. Ich habe folgendes Bild von dieser Gemeinde. Wie immer auch, die kolossischen Menschen hörten von Jesus Christus. Und sofort haben sie diese Botschaft angenommen, einige von ihnen. Und dann ist die Zahl gewachsen und man hat sich des Evangeliums gefreut. Früher oder vielleicht auch später ist ein Herr Epaphras aufgetreten und hat seine Begabung gezeigt und hat angefangen zu unterrichten im Evangelium. Aber jetzt kommt von irgendwoher noch einer, sehr demütig, nach Kapitel 2, und tut, als ob er nun die Wahrheit hat, aber sie hat ein anderes Gefüge, sie hat eine andere Gestalt und auch ein anderes Thema als Jesus. Und jetzt entsteht eine gewisse Konkurrenz zwischen Epaphras und diesem anderen Lehrer. Und nun, Epaphras in seiner Sorge ist nach Rom gereist und hat dem Apostel Paulus das erzählt, er kennt ihn. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief, um zu helfen. Und er zeigt den kolossischen Christen, das Evangelium, das ihr angenommen habt, das war die Wahrheit, weicht nicht von dem ab. Ihr habt die Gnade Gottes darin anerkannt. Bleibt dabei, so wie auch Epaphras euch das erzählt. Er unterstützt den Epaphras. Er sagt, ihr habt von ihm gelernt. Wissen Sie, welches Wort dort im Grundtext steht? Wie ein Jünger. Wie lernt ein Jünger? Wie haben die Jünger Jesu gelernt? Sie haben Jesus zweierlei geschenkt. Ihr Ohr zuerst. Und vielleicht auch anders, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ihr Ohr und ihr Auge. Ein Jünger ist jemand, der Ohr und Auge dem Lehrer schenkt. Die ganze Aufmerksamkeit. Was sagt er? Das nimmt man zur Kenntnis. Wie sagt er es? Wie lebt er? Man hatte von Epaphras gehört und gelernt, man hatte gesehen, hier ist jemand, der lebt das Evangelium. Paulus hält das für sehr wichtig. Was ist das für ein Lehrer, von dem man lernt in Kolosse? So wie ihr auch lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitsklavendiener. Es tut mir leid, dass die Übersetzer fast nie das Wort Doulos übersetzen. Doulos heißt Sklave und nicht Knecht. Doulos heißt Sklave und dies ist ein Syndoulos, das heißt ein Mitsklave. Paulus sagt, ich bin ein Sklave, ein Leibeigener von Jesus Christus. Ich habe meinen Willen, mein ganzes Leben ihm übergeben. Ich gehöre ihm. Und Epaphras ist genauso mit mir ein Sklave von Jesus Christus. Er kann nicht anders als Jesus nachfolgen. Jesus ist ihm lieb geworden.
Das heißt, glaubt mir, sagt Paulus zu diesen Kolossen. Epaphras ist voll davon überzeugt, dass dieses Evangelium die Wahrheit ist. Er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt. Er ist zusammen mit mir ein Sklavendiener dieses Jesus. Es lohnt sich, ein Sklave des Evangeliums zu werden. Sind Sie Sklave? Sind Sie Sklave von Jesus Christus? Sieht Ihr Leben so aus, dass nichts anderes als Jesus Raum hat in Ihrem Leben? Oh, dass wir das unterstreichen könnten. Dass das Evangelium nicht durch die Übersetzung verschüttet würde. Hier steht Sklave und nichts Geringeres. Allerdings, wenn man Sklave Jesu ist, dann ist es kein schlechtes Leben. Nee, das ist das Herrlichste. Sein Sklave zu sein, ist etwas Herrliches. Er ist ein treuer Diener Christi. Er dient nicht in erster Linie den Kolossern. Sein erstes Anliegen ist Jesus. Gefalle ich Jesus? Und er ist Jesus treu. Aber wenn man Jesus dient, dann hat man auch Menschen vor Augen. Zu eurem Wohl. Er ist ein treuer Diener Christi. Zu eurem Wohl. Wenn ihr dieses Evangelium beherzigt, dann habt ihr es besser, als wenn ihr die Irrlehre annimmt. Wie fein drückt sich hier Paulus auch. Und dann fügt er noch schnell hinzu, der uns auch eure Liebe im Geist anzeigte. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass Epaphras hier mir nachteilige Dinge von euch erzählt. Nein, er hat mir erzählt, dass ihr einander liebt, dass ihr zusammenhaltet und so weiter. Also so weit war es noch nicht gekommen, dass die Irrlehre hier viel verdorben hatte, aber sie war eine sehr gefährliche Liebe und Paulus möchte hier vorbeugen. Im nächsten Abschnitt, in Versen 9 bis 23, wird er konkret in seiner Fürbitte. Lassen Sie mich das kurz einführen. Paulus spricht hier von seiner Fürbitte. Nicht nur von seiner, sondern Timotheus und vielleicht auch die anderen Mitarbeiter beten mit ihm. In Vers 9 haben wir die äußeren Aspekte dieser Fürbitte. Es wird uns erzählt, wer hier betet, für wen gebetet wird, für die kolossischen Christen und weswegen. Das heißt, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, deswegen hören wir auch nicht auf seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Weswegen? Weil so viel auf dem Spiel ist. Und weil Epaphras euer Diener ist und so weiter. Deswegen nimmt Bezug auf die vorangehenden Verse. Also Paulus ist ständig am Beten für sie. Mit Beten und Bitten heißt es. Und jetzt haben wir immer noch in Vers 9 das Anliegen dieser Fürbitte. Es ist nur ein Anliegen. Und mit diesem Anliegen beschäftigt er sich bis Vers 23. Wer den Text verstehen will, sollte sich das merken. Der ganze Text, 9 bis 23, ist eine organische Einheit. Es geht um eine Fürbitte. Wie lautet sie? Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Das ist das Anliegen. Beachten wir hier einmal die Autorität in diesem Anliegen. Es geht um den Willen Gottes. Davon haben wir eben gesprochen, dass Christus Herr sei in unserem Leben. Ja? Sein Wille ist maßgebend. Zweitens, beachten wir die Mitte dieses Anliegens. Es geht um Erkenntnis, die Erkenntnis seines Willens. Man muss den Willen Gottes kennenlernen, sonst kann man ihn nicht tun. Drittens, man beachte auch, dass es eine Verantwortung hier hat. Warum erzählt Paulus überhaupt, was er betet? Warum betet er nicht und dann erwartet er, dass Gott dieses Gebet erhören wird? Warum muss er denen das noch sagen, was er betet? weil es nicht nur von Gott abhängig ist, ob dieses Gebet erfüllt wird oder nicht, sondern sie sollen wissen, dass sie eine Verantwortung haben. Deshalb, wenn sie ihre Bibel lesen und sie lesen dort von den Gebeten des Paulus, dann sagen sie sich, ich bin dadurch, dass es hier in der Bibel steht, mitverantwortlich, das zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses in meinem Leben Wirklichkeit wird. Ja. Das muss auch mein Anliegen sein. Das muss auch mein Gebet sein. Und ich muss das meinige dazu tun. Und viertens, beachten Sie den Umfang dieses Anliegens. Dies ist ein sehr großes Gebet. Es ist nur eines, aber es ist sehr groß. Paulus spricht davon, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Es geht darum, dass die Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit geschieht und in allem geistlichen Verstehen. Was heißt es, erfüllt zu sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Was heißt es, erfüllt zu sein von etwas? Das heißt, dass nichts anderes Raum hat. Ganz einfach. Es heißt einmal, es wurde da Narde ausgeschüttet und der Geruch füllte das ganze Haus. Wozu sprehen sie im WC? Damit nur ein Geruch Platz hat. Klar. Und wenn jetzt diese Narde, der Geruch der Narde, den ganzen Raum, das ganze Haus füllt, riecht man da noch was anderes? Nein, nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. War noch für irgendetwas da Platz, Raum? Nein. Sie hören gar nicht, was Jesus sagt. Sie haben keinen Platz für Freude. Nur eins hat Platz, Traurigkeit. Jesus verlässt uns. Sehen Sie, wenn etwas mich erfüllt, dann bestimmt es mich. Dann hat nichts anderes Platz. Und jetzt Anwendung. Wenn Sie wissen, was der Wille Gottes ist und diese Erkenntnis füllt Sie aus, dann hat nichts mehr Platz, als was Jesus will. Ist das nicht schön? So zu leben ist herrlich. Wenn nichts anderes Platz hat, kein anderer Wille, kein anderer Wunsch ist mir maßgebend, nur dein Wille geschehe. So ist Jesus Richtung Kreuz gegangen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nichts anderes hatte Platz. Und dann heißt es, dass dieses in aller Weisheit geschieht. Wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Erkenntnis und Weisheit? Nun, wenn Sie einen Lehrer haben, der viel weiß, aber nicht gut lehren kann, dann haben Sie ein Beispiel. Kennen Sie solche Lehrer, Herr Streich? Es gibt Lehrer, die haben viel Weisheit, aber sie wissen nicht viel damit anzufangen. Sie haben viele Erkenntnisse, Fakten. Ja. Da denke ich an ein schönes Beispiel. Ein Freund erzählte, da hatten amerikanische Soldaten Schwierigkeiten, die waren irgendwie aufgehalten worden. Und am LKW hinten war ein Kasten, in dem wahrscheinlich Werkzeug war und irgendwas. Und den mussten sie aufkriegen. Die konnten ihn nicht aufkriegen. Und dann hat jemand eine Picke genommen und hackte darum. Und versuchte, das aufzukriegen. Und ein Deutscher ging vorbei und schaute sich das bisschen an. Und dann ging er zu dem Kasten und drehte da etwas und machte es auf. Und er konnte aber nicht Englisch sprechen. Dann hat er ungefähr diese Bewegung gemacht. Köpfchen, nicht Muskel. Hier war wenig Weisheit. Vielleicht weil wenig Erkenntnis. Das kann sein. Weisheit ist der Unterschied zwischen Weisheit und Kenntnis von Fakten ist der, dass ein Stück Weisheit fehlt, ein Stück Kenntnis fehlt. Und zwar, wie gehe ich mit diesen Fakten um? Eine ganz einfache Definition von Weisheit könnte man so formulieren. Weisheit ist das Wissen, um den besten Weg, das beste Ziel zu erreichen. Wollen Sie also einen Koffer aufkriegen? Das ist jetzt Ihr Ziel. Fragen Sie sich, ist das das beste Ziel in dieser Zeit? Ist das, was Sie jetzt tun sollten? Wenn das klar ist, dies ist jetzt dran, dies hat jetzt Priorität, dann sind Sie weise. Aber Sie sind noch nicht am Ziel. Sie müssen jetzt wissen, wie bekomme ich den Koffer auf? Und diese Kiste oder was immer es ist. Ja. Ist das dran? Das ist das Erste. Was ist das richtige Ziel in diesem Augenblick? Was ist jetzt zu tun? Ist das einen Brief zu schreiben? Ist das etwas vorzubereiten? Ist das irgendwo hinzufahren? Was wäre jetzt dran? Was hat Priorität? Was sollte jetzt getan werden? Und zweitens, welches ist der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn Sie jetzt Fakten haben, die dahin führen, dann sind Sie weise. Jetzt fragen Sie sich, was hat in Ihrem Leben mit Jesus Priorität? Dazu brauchen Sie Kenntnisse. Kenntnisse über was Jesus wünscht. Was würde ihm Freude machen? Kenntnisse über wie man ihm Freude macht. Wie tut man das? Und so weiter. In aller Weisheit, Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Hier gilt es, geistlich zu verstehen, zu fassen. Dafür betet Paulus. Was der Zweck solcher Erkenntnis ist, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Wozu führt das, wenn man voll von der Erkenntnis des Willens Gottes ist? Das wird dann sehr praktisch. Wir neigen das Haupt zu einem Schlussgebet. Wir danken dir, Herr, dass du ein guter Herr bist, dass in dir nicht nur Autorität ist, sondern Hilfe. Du hast dich uns zu Diensten gestellt. Du hast deinen Thron verlassen und bist in die tiefsten Tiefen hinabgestiegen, um uns herauszuholen und auf einen Felsen zu stellen. Und wir danken dir, Herr, dass diese Kunde uns erreicht hat. O Herr, lass sie unser ganzes Leben erfassen und bestimmen und lass nichts anderes da Raum und Platz haben. O Herr, entwöhne uns von allem dem, das nicht Liebe zu dir ist. Amen.